Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Dazu begrüßt sie Ulrike Timm gemeinsam mit der Schauspielerin Cecile Terzian. Sie ist heute unser Gast. Herzlich willkommen, Frau Terzian.
Guten Morgen.
Frau Terzian, gestern Abend noch Vorstellung, heute Morgen gleich Radiosendung und live. Sie sind ganz schön tough.
Ja, ich freue mich aber sehr über diese Einladung und fühle mich tatsächlich so, als ob ich direkt vom Klassenzimmer in Ihr Studio komme.
Sie haben heute gestern Abend eine Lehrerin gespielt. Ich meine aber gar nicht so die Vorstellung, die ist dann um 10 irgendwann aus, da gehen andere Leute auch noch nicht ins Bett. Aber so das Adrenalin loszuwerden ist dann doch noch eine andere Sache. Wann kommen Sie dann zur Ruhe? Wann sind Sie morgens fit normalerweise?
Also nach der Vorstellung dauert es tatsächlich eine ganze Weile, bis ich runterkomme. Vor allen Dingen nach Verrücktes Blut, da bebt noch mein ganzer Körper. Mhm. Und habe es dann gestern Abend auch noch genossen, schön auf der Couch zu liegen, ohne Mann und ohne Kind. Und jetzt fühle ich mich aber ganz fit, um mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.
Ein Kind sorgt auch dafür, dass man früh wach ist, oder?
Ja, genau.
Cecile Terzian, Schauspielerin am Maxim Gorki Theater in Berlin. In sehr verschiedenen Rollen dort zu sehen. Gestern Abend war sie eine ziemlich durchgeknallte Lehrerin, die ihre Rabaukenklasse mit gezogener Waffe zum Schillerlesen zwingt. Verrücktes Blut heißt dieses Stück. Es ist ein Erfolgsstück. Seit 9 Jahren ist es zu sehen. Frau Terzian, in 9 Jahren hat sich in ihrem Leben doch bestimmt allerhand getan. Verändert sich da auch eine gut einstudierte Inszenierung?
Ja, bei dem Abend kann ich das tatsächlich sagen, dass mir die Rolle und die Inszenierung den Raum gibt, meine Entwicklung in den letzten 9 Jahren auch mit einbringen zu können. Natürlich hat man eine andere Energie mit Anfang, Mitte 20, wie jetzt mit Mitte, Ende 30. Und dadurch hat die Figur sich auch verändert und die Art und Weise, wie ich sie spiele oder aus welcher Ecke ich diese Kraft heraushole.
Sind Sie heute durchgeknallter als früher als Lehrerin?
Ich würde sagen, ja. Ich bin tief, das Durchgeknallte kommt aus einer größeren, tieferen Verwurzelung heraus.
Oh. Eine Lehrerin hat Ihnen wohl mal gestanden, so ab und zu. Wäre so eine Waffe in der Hand im Unterricht gar nicht schlecht. Wofür steht dieses Stück? Verrücktes Blut.
Verrücktes Blut ist, erstmal zu dem Plot, es ist ein Klassenzimmer. Eine Lehrerin möchte Theaterunterricht machen, hat eine Rabaukenklasse, Ghetto-Kids, Klassenzimmer. Es gibt eine Rankelei zwischen Jungs, sie kommt überhaupt nicht dazu zu unterrichten. Und auf einmal fällt aus einem Rucksack eine Pistole. Sie erschließt sich kurzerhand, diese Pistole zur Hand zu nehmen und versucht mit vorgehaltener Waffe eben Friedrich Schiller, die Räuber, die ästhetische Erziehung des Menschen nach Friedrich Schiller zu unterrichten und den Jugendlichen den Gedanken der Katharsis und der Aufklärung näher zu bringen. Und das Ganze wird bis ins Ad Absurdum geführt und soll natürlich kein Bild abgeben eines Lehrers, ja, sondern zeigt eben gesellschaftliche Diskurse auf.
Es ist beides. Es ist sehr lustig und es ist auch sehr ernsthaft. Diese Migrantenklasse ist zum Beispiel nicht nur gesellschaftlich benachteiligt und arm dran, sondern muss sich auch anhören und kommt irgendwann dann auch ins Grübeln, dass ihre Eltern ja gekommen sind, um den Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen und die Chance dafür jetzt da ist. Trotzdem, also Schiller, Räuber und ästhetische Erziehung des Menschengeschlechts für Pubertierende, die sich nirgends zu Hause fühlen, ist schon eine Sache für sich, oder? Die Lehrerin steht auf ziemlich verlorenem Posten.
Die Lehrerin steht auf völlig verlorenem Posten, eignet sich aber die Hauptrolle durch die Pistole an und der Zweck heiligt die Mittel und versucht letztlich, ja, also wenn man jetzt sagt, wer ist Opfer, wer ist Täter, da spielen wir natürlich den Ball ständig hin und her. Und ab dem Moment, wo der Zuschauer denkt zu wissen, mit wem er sich zu sympathisieren hat, schlagen wir die Seite wieder um. Und das ist, glaube ich, auch die Stärke des Abends. Es gibt keine Schwarz-Weiß-Malerei. Die Frage stellt sich auf, kann man mit vorgehaltener Waffe die Aufklärung unterrichten? Was hat das mit unserer politischen Situation zu tun? Wie hat die Kolonisation stattgefunden? Was ist die Dialektik der Aufklärung? All diese Sachen schwingen da drinnen.
Es kommt viel junges Publikum. Welche Reaktionen erleben Sie denn da, wenn Sie sagen, immer wenn man denkt, man weiß, mit wem man sich zu solidarisieren hat, kippt's, dann ist ja dann werden die ja im Wellengang geführt. Welche Reaktionen kommen da?
Tatsächlich ist es so, dass sich das jüngere Publikum sich auf diesen Wellengang viel eher einlassen und einstellen kann wie das ältere Publikum, weil das junge Publikum viel freier ist von Wertung und Bewertung und auch von Schuldfrage, deshalb auch mehr in der Lage ist zu sehen und zu gucken, was passiert. Und die erwachsenen Menschen sind natürlich viel konstruierter in ihrem Kopf und kanalisieren das, was sie sehen, nochmal ganz anders.
Das Maxim-Gorki-Theater steht für postmigrantisches Theater. Erzählen Sie uns doch mal, was dieses Wort Ungetüm meint.
Ja, das Label entstand vor 10 Jahren mit Frau Langhoff, die das Ballhaus, also das Ballhaus Naunienstraße geleitet hat. Und ja, postmigrantisch bedeutet nach Migration. Wir haben versucht, Geschichten auf die Bühne zu bringen, die es bis dahin so nicht gegeben hat. Aus der Sicht der Migranten, dem Postmigranten, das sind die, die aus der zweiten Generation heraus hier in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, deutsche Staatsbürger, die aber nicht eine deutsche Herkunft sozusagen haben.
Alle deutschen Schauspieler haben meistens türkische, arabische.
Ganz unterschiedlich.
Wie viele Nationen, wie viele Sprachen sind bei Ihnen denn eigentlich beieinander, jenseits des Deutschen, das Sie alle miteinander teilen?
Das kann ich Ihnen so gar nicht beantworten. Wir haben sehr viele Sprachen beieinander.
Eigentlich ist das schön, dass Sie das nicht wissen.
Ja, genau.
Ist das Gorki damit zugleich Theater und ein gesellschaftliches Labor?
Ja, definitiv. Also nach 10 Jahren postmigrantisches Theater kann ich Ihnen sagen, dass eine Bewegung aus dem Theater heraus in die Gesellschaft gebracht worden ist, weil bevor wir dieses postmigrantische Theater sozusagen geführt haben, gab es dies nicht auf der deutschen Bühne. Also es ist nicht im öffentlichen Bild stattgefunden. Und
am Gorki sind Sie Horvaths Elisabeth. In Film und Fernsehen sind Sie meistens Aische oder Laila oder fliehen vor Zwangsverheiratung. Das ist im Grunde schon das Kernproblem,
oder? Das ist das Kernproblem, wenn sozusagen weißdeutsche Theatermacher, Drehbuchautoren die Geschichten von Migranten erzählen. Und das wirft dann natürlich auch immer einen ganz bestimmten Blick drauf. Und deshalb ist es und war es so wichtig, dass wir mit diesem postmigrantischen Theater gekommen sind und auch wirklich einen Zeitnerv getroffen haben und auch eine Debatte damit getroffen haben.
Aber, Frau Terzian, kürzlich wurde in einer öffentlichen Veranstaltung noch einmal die Rede gehalten, die erste Frau vor der Nationalversammlung in Weimar 1919 gehalten hat. Das war Marie Juchas und ihre Interpretin 100 Jahre später, Cesse de Terzian. Geht doch!
Ist das nicht toll?
Eigentlich müsste das postmigrantische Theater doch das Ziel haben, sich irgendwann abzuschaffen, weil man es nicht braucht.
Genau, auf diesen Tag warte ich und ich hoffe, dass wir dann irgendwann wieder hier gemeinsam sitzen werden und über die Abschaffung des postmigrantischen Theaters sprechen werden.
Aber ums Labor Maxim Gorki wäre es dann schon wieder schade.
Die Geschichten gehen nicht aus, unsere Aufgaben gehen nicht aus, glauben Sie mir, da würden uns auch viele Geschichten dazu einfallen.
Aber dieses Wort postmigrantisches Theater darf ich trotzdem schrecklich finden, oder?
Ja, definitiv, ich finde es auch schrecklich.
Cesse de Terzian, geboren in Norddeutschland, aufgewachsen in Schwaben, Schauspielerin in Berlin. Bayerisch kann sie auch, sagt die Agentur. Was erzählt der schöne Name, Frau Terzian?
Der schöne Name erzählt in erster Linie, dass ich nach meiner Großmutter benannt worden bin, väterlicherseits. Sesede bedeutet Sesede, die Stimme erheben. Und Terzian ist ein typischer armenischer Name und bedeutet Schneidersohn.
Die Stimme erheben hat eindeutig geklappt.
Ja, ne? Passt ziemlich gut.
Schneidern?
Meine Mutter ist Schneidermeisterin und meine Geschwister sind beide auch in die Textilbranche gegangen. Und ich komme so nach dem Papa tatsächlich.
Haben die Kinder in Norddeutschland den Namen genauso selbstverständlich genommen wie Susanne Müller?
Ja, nur haben sie den nicht Sesede ausgesprochen, sondern Sesede.
Ah, so. Sesede ist richtig.
Genau, Sesede ist richtig.
Wie sind die Eltern nach Deutschland gekommen? Warum?
Ich bin Tochter armenischer Eltern, die aus der Türkei kommt sind, aus Anatolien. Und meine Eltern sind 1980, kurz vor dem Militärputsch, als politische Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Und so bin ich dann 1981 in Nordenham, in Butjading-Wesermarsch, auf die Welt gekommen.
Butjading-Wesermarsch, das ganz in der Nähe der Nordsee, ne?
Das ist an der Nordsee, genau.
Sie sind hier groß geworden. Für Ihre Eltern muss das hart gewesen sein. Ihre Mutter war schwanger.
Ja.
Als sie kam, gab es einen Anlass, einen persönlichen Anlass, also jenseits der politischen Situation, die für die Minderheit der Armenier in der Türkei immer dramatischer wurde, dass ihre Eltern irgendwann gesagt haben, das geht nicht mehr, wir müssen ja weg.
Also tatsächlich war es aus politischen Gründen, weil es für meine Eltern keinen Sinn gemacht hat, unter solchen Repressalien Kinder zu erziehen. Und meinen Eltern war es ganz wichtig, dass wir ideologiefrei groß werden. Und um das uns zu ermöglichen und auch selber das zu leben, kam die Entscheidung heraus, das Land zu verlassen. Es ist wirklich von einer Nacht auf die andere passiert, wie meine Mutter erzählt hat. Also mein Vater hat in einer Nacht einen Reisepass rausgebracht und am nächsten Tag sind meine Eltern losgezogen.
Also letztlich dann doch Hals über Kopf. Ihr Vater war Kino, hatte ein Kino in Anatolien, hat linke Filme gezeigt und hatte
französische Filme.
Französische Filme.
Ja.
Jedenfalls hatte er immer mit Repressalien dann auch zu kämpfen und dann eben noch als Angehörige der christlichen Minderheit der Armenier.
Genau, und auch auf die Frage des Namens zurückzuführen. Mein Großvater hat den Namen sozusagen eingetürkt auf Terzioğlu, Terzioğlu. Und damals, als ich sozusagen meinen deutschen Pass bekommen habe und auch mit im Studium gewesen bin, wollte ich unseren eigentlichen Familiennamen wieder zurückholen und dem auch wieder eine Bedeutung geben und konnte es sozusagen über diesen künstlerischen Weg machen und benutze meinen eigentlichen Familiennamen als Künstlername.
War das eine typische Situation für Armenier in der Türkei, dass man die Namen verändert hat, entweder selber, um vielleicht weniger Probleme zu haben, oder dass es offiziell gefordert wurde?
Es wurde offiziell gefordert. Man hat die Namen einfach verändert, nicht nur bei Armeniern, sondern auch bei Kurden und bei anderen Minderheiten, wo der Name ein Auge im Dorn gewesen ist. Auf der anderen Seite hat sich die Familie auch wirklich dazu genötigt gefühlt, weil man unter starken Repressalien einfach gelitten hat.
Sie hatten dann in Deutschland, in Ihrer Familie, ein 8 Jahre lang währendes Asylverfahren. Das heißt aber auch, die Eltern konnten 8 Jahre lang nicht selber für den Lebensunterhalt der Familie sorgen, weil sie nicht arbeiten dürfen. Was macht das mit einer Familie?
Das ist eine gute. Ja, meine Eltern haben, ich kann mich erinnern, wie meine Mutter in der Küche immer genäht hat. Meine Eltern haben eigentlich schwarz gearbeitet. Dank unserer Nachbarschaft hat das auch sehr gut funktioniert. Mein Vater hat auf Bauernhöfen gearbeitet. Es gab eigentlich nichts, was meine Eltern nicht gemacht haben. Haben ein völlig anderes Leben hier geführt wie in der Türkei. Meine Eltern sind jetzt nicht aus finanziellen Gründen nach Deutschland gekommen. Haben von heute auf morgen ihr Leben abgelegt und haben ein ganz anderes aufgenommen. Sicherlich auch mit großen Enttäuschungen. Die Erwartungen, die sie hatten, waren sicherlich auch andere gewesen.
Man kann sich ja nur freuen, dass sie etwas getan haben. Das wusste ich nicht und dachte, 8 Jahre lang gezwungen zu sein, Däumchen zu drehen, Kinder zu haben und mit dem schrecklichen Gefühl zu leben, ich darf für die nicht sorgen, ich darf es nicht mal versuchen.
Mein Vater ist auch tatsächlich vor Gericht gegangen. Es hat auch über diese 7 Jahre gedauert, weil er als Gastarbeiter anerkannt werden wollte. Weil man natürlich eine ganz andere Grundvoraussetzung gehabt hat als Gastarbeiter, wie wenn man als politischer Flüchtling nach Deutschland gekommen ist.
Den ersten echten Sprach- und Kulturwechsel brachte dann aber für Sie einen Umzug, für Sie als Kind. Ja. Was war da los?
Naja, das war der Tag, wo wir von der Nordsee nach Baden-Württemberg gezogen sind, Ende der 80er. Und ich so als norddeutsches Mädchen nicht war, die auch das Ostfriesisch noch hat verstehen können auch und sich eben nie die Frage gestellt hat, warum sie Sede genannt wird und nicht Sessede oder warum ihre Freundin Gesa Renken blonde Haare hat und sie nicht. Das waren so Fragen, die standen gar nicht zum Diskurs, nicht wahr? Ich bin am Deich groß geworden, ich habe die ganze Zeit am Strand gespielt. sind wir dann plötzlich nach Baden-Württemberg gezogen und das war dann für mich so meine erste bewusste Migration und zwar innerhalb Deutschlands, ins Schwabenländle, wo ich kein Wort verstanden habe.
Aber Sie müssen inzwischen ein Dialektwunder sein, das heißt Bayerisch, Norddeutsch, Schwäbisch, Berlinisch.
Ja, ich liebe Dialekte und während meines Studiums habe ich mir noch Sächsisch draufgehauen, weil ich das so schön fand. Ja, Dialekte sind Kultur.
In Schwaben dann Schülerin in einer Klasse, wo Sie gleich auch wieder eine ganze Reihe von Sprachen lernen konnten, wenn ich es richtig weiß. Aber auch eine Lehrerin, die dachte, die heißt Cesede, die sieht ein bisschen süddeutsch aus, die kann nix.
Ja, das war tatsächlich so Ende der 80er in Baden-Württemberg, war natürlich schon die Hochindustrialisierung, hatte den Hochboom. Ich bin in eine Klasse gekommen mit 36 Schülern, mit so Klickenverbänden, sowas kannte ich bis dato gar nicht. Nicht, man hatte die Portugiesen, man hatte die Griechen, die Türken, die reichen Schwaben, die verkappten Schwaben und jeder so für sich. Und dann bin ich halt da gekommen, so als armenisches Nordköpfchen, so die irgendwie als einzige Hochdeutsch gesprochen hat. So, ich hatte natürlich erstmal die totale Arschkarte und war so der Clown in der Klasse und musste mich bei allem Scherze erstmal wirklich zurechtfinden auch.
Und dann eine Lehrerin, die sagte, nee, Gymnasium, du nicht.
Ja, genau.
Obwohl die Noten reichten. Haben Sie irgendwann Ihr Abitur präsentiert?
Nee, ich habe mein Abitur nicht präsentiert, aber sie hat sich bei meinen Cousinen immer wieder informiert, wie es mir denn geht und wie es denn bei mir steht, ja.
Na, immerhin.
Ja, und vielleicht kann ich damit die Frage zur Familie, es ist ganz wichtig, dass man aus einem liebevollen Familienhaus kommt. Ich bin so dankbar, dass ich sehr viel Liebe und Aufmerksamkeit bekommen habe und immer viel Unterstützung gekriegt habe, weil ansonsten ist man als Kind eben ausgeliefert in solchen Situationen.
Auch mit dem Berufswunsch Schauspielerin Unterstützung bekommen?
Ja, auch mit dem Berufswunsch Schauspieler und Unterstützung bekommen. Mein Vater hat mir natürlich sehr viele Fragen gestellt, weil als alter Cinematist ist er natürlich sehr bewandert mit diesem Thema. Und meinem Vater war es immer wichtig, dass wir eine Ahnung von dem haben, worüber wir sprechen. Ob wir wissen, was das bedeutet, jetzt in diesem künstlerischen Beruf tätig zu sein.
Ach so, gar nicht, das ist ein unsicheres Pflaster, sondern mehr Sessides, das musst du dann aber ernst nehmen.
Wenn du das machen willst, musst du wissen, dass du besser als alle anderen sein musst. Und wenn du das kannst, kannst du das machen. Wenn du das nicht kannst, dann solltest du dir was anderes einfallen lassen.
Cesede Tercihan ist unser Gast. Deutsche aus armenischer Familie, die in der Türkei gelebt hat. Und Armenisch sprechen sie gar nicht. Welche Sprachen? Also in der Türkei aufgewachsen, armenische Familie, aber haben Sie denn da gesprochen? Also was sprechen Sie?
Also wir sprechen Türkisch zu Hause. Das ist, man muss sich das so vorstellen, nach der Kulturrevolution, die Atatürk eingeführt hat, war es tatsächlich so, dass von einer Generation zur anderen Generation diese Sprachen, die es gab, mein Urgroßvater hat Französisch gesprochen, Türkisch gesprochen, Arabisch gesprochen, Armenisch gesprochen, die sind von heute auf morgen verloren gegangen. Und meine Oma hat immer erzählt, dass ihre Eltern nur dann Armenisch gesprochen haben, wenn sie etwas untereinander Geheimes zu besprechen hatten und haben ihnen selbst das Armenisch nicht beigebracht, weil sie Angst gehabt haben, dass sie auf der Straße eventuell mal ein Wort Armenisch verlieren könnten. Und es war einfach gefährlich.
Das heißt, da geht dann auch eine Sprach- und eine Sprechkultur
verloren,
genau. Komplett. Und Sie selber sprechen mit Ihren Eltern bis heute Türkisch?
Türkisch, genau. Meine Eltern haben es gepflegt, uns das Türkische beizubringen, Gott sei Dank. Mhm. Im Türkischen gibt es ein Sprichwort, jede Sprache beinhaltet eine Menschenseele, die man dann in sich trägt. Und da ich auf dem Land groß geworden bin und nicht in einer armenischen Community über eine armenische kirchliche Gemeinde, die es pflegt, Kultur und Sprache weiterzuleiten, weiterzuführen, aufgewachsen bin, kann ich leider die Sprache nicht sprechen.
Und Ihre armenische Klein-Community waren die Eltern, die Türkisch sprachen.
Genau.
Haben die beiden Sprachen irgendeine Verwandtschaft? Das Land hat Armenien und die Türkei sind ja auch sehr weit auseinander.
Gar nicht.
Kaukasusrepublik und...
Nee, gar nicht. Die eine Sprache hat mit dem anderen nichts zu tun.
Ihre Familiengeschichte beinhaltet auch viel Politisches. Ihre Eltern sind nach Deutschland gekommen, nachdem man den Vater in Anatolien das Kino abgefackelt hat. Dass es bis heute nicht wiedergibt.
Nee, dass es bis heute nicht wiedergibt. Ich kann mich erinnern, wie wir dann Ende der 80er in die Türkei gereist sind und so ein Gartengestrüpp dastand mit einer weißen Wand, die so halb verlodert dastand. Und mein Vater erzählt hat, guck mal, Sissede, das war unsere Kinoleinwand. Und so habe ich das erfahren, dass mein Vater Kinobesitzer gewesen ist. Und diese Räumlichkeiten, Sie müssen sich das so vorstellen, diese Räumlichkeiten würden für alle möglichen Veranstaltungen auch genutzt und verwendet. Und tatsächlich war es so, dass eines Nachts sein Kino abgebrannt worden ist und er keine französischen Filme mehr zeigen durfte.
Wann haben denn Ihre Eltern angefangen, Ihnen von dieser Familiengeschichte zu erzählen? Sie sind ja in Deutschland geboren und waren vielleicht trotzdem das familiäre erste Glück. Die Mutter war schwanger, als sie flohen. Wann haben die Eltern angefangen, wirklich mal Tacheles zu reden und gesagt, wir sind gegangen, weil, und das ist eine Familiengeschichte?
Also wirklich Tacheles geredet, wo es in die konkreten Geschichten reingegangen ist, da war ich 16, vielleicht 15, 16, 17, so um den Dreh. Und da hat mein Vater dann erst angefangen zu erzählen. Und wo ich ihn dann wutentbrannt meines Alters entsprechend gefragt habe, warum er denn erst jetzt mit diesen Geschichten kommt und mir das nicht viel früher erzählt hat, hat er mir nur geantwortet, es hätte doch nichts gebracht, hätte ich das früher erfahren. Jetzt sei ich im richtigen Alter, diese Geschichten auch begreifen und richtig kanalisieren zu können.
Vielleicht wollte er sie auch nicht beschweren. Oder er konnte es nicht. Ich meine, das ist ja auch eine Geschichte, die hat man ja auch nicht gleich so lockerflockig auf den Lippen.
Wissen Sie, beides würde ich sagen. Sie haben völlig recht. Auf der einen Seite wollte er mich nicht erschweren, weil man spürt natürlich, auch wenn man nicht darüber redet, was da so drunter liegt. Und auf der anderen Seite, was Sie schon eben richtigerweise angesprochen haben, ist die Kultur des Schweigens, die geprägt ist.
Sie haben dann selbst gesucht, Frau Terzian, was da so drunter liegt. Sie sind mit Ende 20 nach Anatolien gereist, auf Spurensuche Ihrer Familie. Was gesucht und was gefunden?
Das war so der Zeitraum, wo es meiner Großmutter mütterlicherseits nicht gut ging und es absehbar war, dass sie bald von uns gehen wird. Und ich meinen ganzen Mut zusammengefasst habe und am Flughafen noch eine Kamera gekauft habe und angefangen habe, Interviews zu machen. Zu dem Zeitpunkt gab es keine Verwandtschaft mehr in Anatolien. Ich habe eine Handvoll Verwandtschaft in Istanbul, die dort lebt. Und ich habe Fragen gestellt. Ich habe einfach Fragen gestellt zur Kindheit, zu der damaligen Zeit und habe unglaublich schöne Antworten bekommen.
Was denn zum Beispiel?
Sehr liebevolle Beschreibungen aus der Nachbarschaft, wie man sich gegenseitig geholfen hat während der schwierigen Zeit. Mein Großvater hat mir berichtet, wie meine Urgroßmutter von den Nachbarn versteckt worden ist.
Ich flechte mal eben ein, die Türkei leugnet bis heute den Völkermord an den Armeniern 1915. Und Ihr Urgroßvater ist sehr knapp davon gekommen. Deswegen haben Sie diese armenische Familie noch in der Türkei.
Genau, deshalb habe ich diese armenische Familie noch. Man muss auch wirklich sagen, dass ein großer Bruchteil während dieser Zeit der Familie einfach verloren gegangen ist und man nicht nachvollziehen kann, ja, diese Spuren nicht mehr so nachvollziehen kann. Und ich bin froh, dass ich es damals geschafft habe, meine eigene Scheu, meine eigene Angst zu überwinden und Fragen zu stellen, weil ich auch Angst hatte, dass ich eventuell auch jemanden verletzen kann, nicht wahr? Weil aus der Diaspora kommt, kann man viel leichter Fragen stellen, wie wenn man immer noch sozusagen unter bestimmten Repressionen leidet und immer noch aufpassen muss, wie man seinen echten Namen sagt. Also meine Familie hat in der Türkei immer noch türkische Decknamen.
Und untereinander spricht man dann anders als nach außen?
Untereinander spricht man anders nach außen, ja.
Das spricht immer noch für eine Menge Angst. Es ist für Armenier noch und auch wieder gefährlich, sich zu bekennen.
Ja.
Insofern mussten Sie vielleicht auch bei der eigenen Familie erstmal so ein bisschen Schranken überwinden. Ne?
Genau.
Denn die hatten ja nur.
Ich musste erstmal meine eigenen Schranken überwinden und bin dann auf eine Offenheit gestoßen, auf eine Freude gestoßen, dass überhaupt mal jemand Fragen stellt.
Was machen Sie innerlich mit diesem Schatz, der seitdem wahrscheinlich in Ihnen arbeitet, mit diesen Geschichten, mit diesen Hintergründen, die man Ihnen dort erzählt hat?
Jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich diese Geschichten versuche ruhen zu lassen und mich damit versuche zu versöhnen und mich frei davon zu machen. Maxim Biller hat mich einmal gefragt, er meinte so, Mensch, was bringt das denn immer in diesen alten Geschichten rumzukramen? Das bringt nur Schmerz. Lass es sein, guck nach vorne. Und das geht dann, wenn man aber auch in diese Geschichten reingegangen ist und das für sich aufarbeitet. Und das ist so das große armenische Trauma. Bis heute ist keine Wahrheit ausgesprochen. Bis heute.
Die Türkei leugnet das
bis heute. Die Türkei leugnet es bis heute. Und bis heute darf man über die Toten nicht trauern. Man darf nicht einmal über die Toten reden. Meine Großmutter ist schweigend von dieser Welt gegangen. Und das ist sehr bitter.
Sie tragen ja noch was anderes mit sich herum, Frau Terzian. Ihre Eltern haben binnen einer Nacht, wie wir jetzt wissen, sich entschieden, ihr ganzes Leben in ein paar Koffer zu packen und woanders völlig fremd neu zu beginnen. Haben Sie dadurch irgendwas weitergegeben, irgendeine Lebenserfahrung, irgendeinen innerlichen Satz, vielleicht auch unbewusst, der bei Ihnen gelandet ist, den Sie weitertragen?
Mein Vater hat immer gesagt, Kind, alles, was du besitzt, muss in einen Rucksack reinpassen. Und dieser Rucksack, der muss immer am Ecke des Raumes bereitstehen, denn du weißt nie, was morgen passiert.
Haben Sie so einen Rucksack? Innerlich auf jeden Fall?
Den habe ich innerlich und der wäre auch sehr schnell gepackt. Ich kann gut loslassen von materiellen Dingen.
Und die armenische Minderheit in der Türkei ist ja eine christliche. Spielt das für Sie eine Rolle?
Ja, natürlich bin ich christlich sozialisiert worden. Das ist das, womit ich groß geworden bin. Ich war mit Weihnachten, mit Osterfasten, mit Ostereier suchen gehen und gregorianischen Gesängen, Weihrauch, Kerzen anzünden. Das sind so die Bilder, mit denen ich groß geworden bin.
Ich frage das auch, weil am Gorki ja unheimlich viele Wurzeln, Glaubensüberzeugungen alle zusammenkommen. Und ich habe es nur gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass Sie mal Ärger bekommen haben sollen aus dem Publikum heraus, wo dann auch sehr Überzeugte, zum Teil Muslime, sitzen, dass Sie nun keine Muslime spielen. Was Sie nicht mal sind, um die Verwirrung noch zu komplettieren. Aber gab es diesen anderen Blickwinkel auch auf Sie?
Es gab die unterschiedlichsten Blickwinkel. Also Ärger habe ich nicht bekommen. In dem Fall war das tatsächlich ein deutsches älteres Ehepaar, die völlig irritiert gewesen sind, weil ich eine Jüdin gespielt habe und ich sei doch schließlich Muslima. Also erstens bin ich weder das eine noch das andere. Zweitens spielt das als Schauspielerin überhaupt gar keine Rolle. Ich kann spielen, was ich will. Ich kann ihnen auch einen Affen spielen und einen Hund spielen oder die Telefonnummern runterrattern und dem eine Haltung und eine Situation geben. Das macht meine Profession eben aus. Aber ich habe die unterschiedlichsten Sachen erlebt, auch als ich Verrücktes Blut gespielt habe. Wir hatten ein Gastspiel in der Schweiz, das möchte ich kurz hier erzählen. Und wir hatten ein Publikumsgespräch und danach saß ein ganz aufgeregtes junges Mädchen und meinte so, ja, ich bin ganz berührt und dieser Abend hat mich so mitgenommen und sie spielt eine deutsche Lehrerin, die sich ja dann als Türkin entpuppt und jetzt muss ich sie mal was fragen, als was fühlen Sie sich denn?
Oh, als Schauspielerin, die einen guten Job macht.
Ja, danke. Und da sehen Sie aber mal, was für eine Aufgabe wir haben. Ja, und ich denke mal, nicht um jetzt den Namen einer deutschen Schauspielkollegen zu nennen, aber wenn es vielleicht eine blonde, blauäugige Kollegin gewesen wäre, da würde man dann eher sagen, oh Mensch, die hat aber die Rolle der Jüdin sehr, sehr gut gespielt. Das war richtig glaubwürdig. Aber wenn es dann in eine andere Richtung geht, was vielleicht erstmal auf den ersten Blick irritiert ist, stellt man sich ganz andere Fragen. Nicht wahr? Und das ist doch interessant.
Das Leben ist ein schillernder Mischmasch und das ist gut. Ceci Terzian, Sie haben Ihr schauspielerisches Handwerk an einer der Schauspielschulen gelernt, die wirklich ganz besonders gesucht sind, an der Ernst-Busch-Schule. Haben Sie das eigentlich bewusst angesteuert oder war das Zufall?
Nee, das kam aus dem Druck heraus. Ich war in der 12. Klasse, um mich herum haben alle angefangen, sich zu bewerben. Da dachte ich, mein Gott, ich muss ja auch was machen.
Gehe ich mal.
Und dann gehe ich mal und fange mich mal an zu bewerben auf Schauspielschuhen. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich hatte mehr Glück als Verstand, weil ich habe eigentlich nur an der Ernst Busch vorgesprochen. Und nach dem Abi hat es dann auch geklappt. Und als ich aufgenommen worden bin, bin ich erst nervös geworden. Und ich bin wahnsinnig dankbar. Ich hatte eine richtig gute Zeit. Ich habe sehr viel beigebracht bekommen. Ich hatte noch das Glück, diese fantastischen älteren Dozenten zu haben. Nicht, dass die jetzigen Dozenten nicht fantastisch sind, aber die natürlich nochmal aus einem ganz anderen Leben herausgekommen sind, aus einer ganz anderen Theaterzeit herausgekommen sind und mir so einen bestimmten Geist mitgeben konnten. Dafür bin ich sehr dankbar, das müsste ich hier auch mal sagen.
Und wenn Sie da nicht so zielgesteuert dahin gestrebt haben, was wäre denn gewesen, wenn die Ernst Busch Sie abgelehnt hätte?
Naja, ich war schon im Gespräch mit einer Theologin, einer ganz tollen Frau, die in Nepal, in Kathmandu, eine Art Dorf errichtet hat für leprakranke Menschen, insbesondere Frauen. Und hätte das nicht geklappt, wäre ich erst mal ein halbes Jahr dorthin gegangen und hätte dieser Frau dort geholfen.
Also wenn ich Sie ansehe, während Sie das erzählen, kann ich mir vorstellen, dass Sie so auch glücklich geworden wären.
Ja, das glaube ich auch. Ich bin wahnsinnig dankbar für meinen Beruf und dass ich in meinem Beruf mich ausdrücken kann und mich ausleben kann. Aber ich identifiziere mich nicht unbedingt damit. Also ich kann mir auch sehr gut vorstellen, morgen etwas völlig anderes zu machen. Das ist vielleicht Tatsache. Auch etwas, was ich von meinen Eltern vielleicht auch mitbekommen habe als Geist. Ja. Nicht? Das,
was in dem Koffer drin
was
war,
in dem Koffer,
die Eltern
genau,
was mit, in dem Rucksack sein soll.
Genau, was mit in dem Koffer
ist ja
drin ist.
Für eine Schauspielerin eigentlich eine ganz ungewöhnliche Antwort. Ich könnte morgen was anderes machen. Ja. Gerade auch noch für eine so wirkungsmächtige, wie Sie es sind. Wie ist das? Lampenfieber, Textlernen? Sind Sie Lampenfieber geplagt?
Immer. Ich war jetzt heute auch wahnsinnig aufgeregt. Ja, was ist so ein schönes Gespräch mit Ihnen? Immer. Lampenfieber, ganz wichtig.
Na gut, das ist mal was Neues. Aber dieses eine Stück spielen Sie 9 Jahre.
Ja,
geht man immer noch aufgeregt oder nur noch angeregt auf die Bühne?
Angeregt und aufgeregt. Die Aufgaben hören nicht auf. Es ist jedes Mal eine neue Situation. Das ist das Tolle eben am Theater auch. Der Abend, gerade Verrücktes Blut, hat für mich was sehr Performatives, weil ich gucken muss, in welcher Stimmung ist das Publikum, wie sind meine Schüler heute drauf. Und ich muss natürlich diese ganze Bagage zusammenhalten, wie ein Dompteur, dann genau zu dem Punkt hinführen, wo es dramaturgisch auch hingeführt werden muss. Und da muss ich immer auf den Augenblick neu reagieren und gedanklich flexibel sein. Und das regt mich an und macht mich auch aufgeregt.
Da wächst sich nicht nur das Textgedächtnis und das Handwerk aus, sondern auch das Körpergedächtnis. Ne? Ja. Denn Sie sind jemand, der auch hier wenig still sitzt. Sie haben irgendwie jedes Wort in jeder Pore. Gibt es so Techniken, also so einen Trick, wie Sie Ihre vielen und sehr verschiedenen Texte lernen?
Ja, beim Staubsaugen, beim Abspülen, beim Windeln wechseln. Wirklich, also immer mit einer anderen Tätigkeit muss es verbunden sein. Und das, was Sie gerade angesprochen haben, Körpergedächtnis, ist famos. Wir können uns in allem trainieren, wissen Sie, um das Ganze mal zu entzaubern. Es ist eine reine Trainingssache. Wenn ich im Kostüm bin, auf der Bühne stehe, kommt dieser ganze Text dann praktisch von alleine wieder.
Er kommt wieder, weil Sie ihn in jeder Pore Ihres Körpers gespeichert haben und nicht nur im Hirn. Ne?
Ja.
Wir haben damit angefangen, Frau Terzian, dass Sie Ihre Schüler als Lehrerin auf der Bühne zum Schillerlesen zwingen. Was steht denn bei Ihnen selbst als nächstes auf dem Programm? Für welchen Text dürfen Sie sich begeistern? Sie müssen sich ja hoffentlich nicht zwingen.
Ich freue mich sehr. Dieses Mal ist es so, ich arbeite das erste Mal mit Yael Iron zusammen. Wir werden gemeinsam ein Stück entwickeln. Das heißt, es gibt kein fertiges Stück, an dem ich mich abarbeiten kann, wo ich mich an der Sprache abarbeiten kann, sondern wir entwickeln es selbst. Das Thema, unser Arbeitstitel ist Rewitching Europe. Das ist ein Arbeitstitel war Sacred Feminine. Wir sind bei Rewitching Europe angekommen und wir werden Premiere haben am 1. November im Rahmen des feministischen Herbstsalons.
Oh, dann sind Sie dann die taffe Feministin?
Ich weiß es nicht, mal gucken.
Mal gucken, was dabei rauskommt. Erstmal bedanke ich mich sehr herzlich für diese Gesprächsstunde mit Cecile Terzian und ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen alles Gute, persönlich, beruflich, privat.
Vielen Dank, ebenso. Danke für dieses schöne Gespräch.